Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Changer Podcastes. Und wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten immer mehr in der Tiefe gegraben und geguckt, ne, was braucht die Arbeitswelt? So, neben all den ganzen Nachrichten, die wir immer wieder hören und Politikwechsel hier und da und alle sagen sie, was wir nicht haben sollen und wie man es nicht macht. Aber im Kern ist die Arbeitswelt ja immer noch von Menschen gemacht und wir brauchen Menschen mit Fähigkeiten, Ideen und Visionen. Jetzt ist es aber so, dass wir halt auch nicht jünger werden. Und es ist so, dass wir bestimmte Fähigkeiten leider nicht immer dann haben, wenn wir sie brauchen, sondern Fähigkeiten entwickeln sich über die Jahre und manchmal sogar Jahre später. Und einer der Branchen, die mich schon immer fasziniert hat, weil ich auch so ein bisschen darin aufgewachsen bin als Teenager, aber auch, was mir den nötigen Respekt abzollt, ist tatsächlich Gastro und Hotellerie. In der Gastro und Hotellerie hast du Fähigkeiten in dir, du bist unheimlich empathisch meistens, du musst den ganzen Tag freundlich sein, du redest eigentlich nur zielgerichtet, du musst unheimlich belastbar sein, der Ton ist rau, die Bezahlung ist oft schlecht und so weiter und so weiter. Und trotzdem siehst du immer ganz freundliche Menschen, die offensichtlich sehr viel Ahnung von Menschen haben. Und die Frage ist ja nicht nur, wo man diese Menschen findet, sondern welche Fähigkeiten in diesen Jobs sollte man sich wirklich aneignen und welche von denen kann man vielleicht 10, 20, 30 Jahre später in anderen Karrieren noch brauchen. Ich weiß, das wird ein bisschen philosophisch oder vielleicht sogar esoterisch, aber wir machen den Versuch und ich habe mir jemanden heute eingeladen, der tatsächlich in der Hotellerie und Gastronomie seine Sporen sich verdient hat. Heute was ganz anderes macht, wir verraten es noch nicht erst im Laufe des Gesprächs. Heute bei mir Simon Hoffmann, herzlich willkommen, mein Lieber.
Vielen Dank, Tolga. Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
Simon, du warst schon mal da. Der aufmerksame Zuhörer wird natürlich wissen, was du heute machst. Dazu kommen wir später. Aber du bist ein Kind der Hotellerie, oder?
Tatsächlich, ja. Hab damals mit, ja, lustigerweise 14,5 Jahren dort angefangen. Lustige Geschichte eigentlich. Damals hat man halt so versucht, sich das Taschengeld ein bisschen selbst aufzubessern und Zeitungsaustragen war, naja, wegen des tristen Wetters im Winter in Deutschland keine Option. Und da haben sie tatsächlich gerade ein Hotel bei mir um die Ecke gebaut. Und da habe ich dann, ja, damals als Page mich beworben, hat dann tatsächlich für einen Service gereicht und habe dann, ja, immer Wochenende so früh Frühstücksservice und so weiter gemacht, das Ganze bis zum Abi. Und nach dem Abi dann tatsächlich dual Tourismus studiert und da dann eben auch noch 3,5 Jahre dann, ja, in einem anderen Hotel, in einem anderen Haus tatsächlich noch weitere Erfahrungen sammeln dürfen, ja.
Als 14-Jähriger.
14,5, ja, aber ja.
Was hast du damals verdient?
10 Euro die Stunde tatsächlich. Relativ, relativ gut bezahlt in dem Haus.
Ja, ist echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, so, keine Ahnung, also ohne jetzt zu sagen, ich meine, du bist jung, aber ich weiß gar nicht, ob es damals noch schon den Mindestlohn gab. Aber 14 ist echt viel.
Ja, ich glaube, Mindestlohn gab es so ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr, nachdem ich angefangen habe. Und ich meine, man hat ja dann in der Schule dann doch irgendwo andere Leute, die sich dann einen Tengelmann, gibt es heutzutage auch gar nicht mehr, an die Kasse gesetzt haben oder sowas in die Richtung, die haben dann so 27 oder sowas bekommen. Ich glaube, das war der damalige Mindestlohn.
Das ist okay. Kann man mitstreiten. Wobei, ich glaube, nee, warte mal, der Mindestlohn war noch 8 Euro noch was. Ne? Aber damals, klar, der gefühlte, ich weiß, dass es je nach Region und so schon sehr zweistellige, wobei zweistellige Gehälter gab und Stundenlöhne. Und das ist natürlich für einen Teenager richtig gut.
Ja.
Aber warum geht ein 14-Jähriger in die Hotellerie? Ich habe zwei Teenager zu Hause und der Jüngere von beiden, der findet den Job eines Kellners total faszinierend, möchte Architekt oder Profifußballer werden, sagt aber, ich kann mir das super vorstellen, neben der Schule als Kellner zu arbeiten. Wie kommt denn ein 14-Jähriger dazu, Page zu werden, Koffer zu tragen von Hotelgästen? Was war ausschlaggebender Grund?
Was mich da geritten hat, kann ich dir heute, glaube ich, gar nicht mehr sagen. Aber also ich fand allgemein die Hotellerie bzw. die Gastronomie allgemein relativ spannend. Also als Page habe ich mich damals nur beworben, weil ich keine Ahnung hatte, dass es Service auch gibt oder die Bewerbung als Servicekraft. Das Hotel hatte tatsächlich gar keinen Pagenservice. Deswegen war es eigentlich da sowieso die Service oder in dem Fall das Frühstücksbuffet, wo ich dann nur arbeiten durfte. Natürlich, ja, das Arbeitsrecht hat dann ein bisschen mitgespielt. Ich durfte natürlich nicht nach 22 Uhr, glaube ich, damals arbeiten und erst ab 6 Uhr. Dementsprechend habe ich immer so 7 bis 12 gemacht. Aber warum? Ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwie Lust drauf. Meine Mutter hat das damals in jugendlichen Jahren auch gemacht. So privat im Prinzip mal auf so, ja, irgendwie Fischerfesten oder sowas in die Richtung, aber ich, also ich könnte es dir nicht sagen. Ich habe einfach nur gedacht, im Hotel, wenn ich arbeite, kann ich das im Winter auch machen, da ist warm. Zeitung austragen, muss ich genauso früh raus
Ja, das
und muss
stimmt.
wahrscheinlich zu Fuß laufen, wenn Schnee liegt. Deswegen, ich glaube, das war für mich einfach der komfortablere Job.
War das ein Job, wo man, kommen wir mal zu den Skills. Als 14-Jähriger kennt man sich vielleicht noch nicht so gut, vielleicht aber auch doch. Man weiß ja, ob man ein netter Kerl ist oder nicht. Man weiß, ob man mit Fremden reden kann oder nicht und so weiter und so weiter. Waren so Sachen, wo du sagtest, hey, ich habe gar kein Problem damit, also fremden Menschen zumindest Guten Morgen zu sagen, was darf ich ihnen bringen? Oder dass da mal einer kommt und sagt, hier, mir fehlt eine Gabel oder sowas. Ja, dieser Austausch mit Gästen, die man vielleicht nur einmal sieht, war das so eine Sache, wo du sagtest, da habe ich Bock drauf, ich bin richtig gut in Kommunikation und kann sofort eine Beziehung zu Menschen aufbauen?
Das ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube, dass da auf jeden Fall ein relativ großer Vorteil war, dass ich halt keine Berührungsängste hatte mit irgendwelchen anderen Kulturen, Sprachen, wie auch immer. Das, glaube ich, war ein relativ großer Vorteil. Und natürlich war ich grün hinter den Ohren. Also das, ich meine, ich war 14. So dementsprechend hat man natürlich noch nicht den, ja, in irgendeiner Form beruflichen Gedanken oder den beruflichen Gedankenweg oder Karriereweg gedanklich eingeschlagen. Aber ich würde sagen, ich habe schon Service-Gedanken gehabt und habe mir gedacht, gut, wenn, würde mir Spaß machen. Und da glaube ich, dieses ohne Berührungsängste, keine Angst haben, mit Leuten zu reden, die man vielleicht auch noch nie gesehen hat und vielleicht nie wieder sehen wird, habe ich mir irgendwie so toll vorgestellt, dass es dann tatsächlich genauso toll, also es war wirklich eine richtig coole Zeit, dann eben auch geworden ist. Ich meine, klar war das am Anfang nicht leicht. Ich habe dort angefangen und man hat damals als Aushilfe immer nur Jahresverträge bekommen. Und die haben natürlich überlegt, ob sie den verlängern. Da war ich dann letztlich 15,5 und da hat ja einer meiner Chefs damals, der F&B-Manager, hat gesagt, der Junge wird was. Und hat dann quasi dafür gesorgt, dass der noch ein ja, zweites Jahr verlängert wurde. Und da du Fußballprofi erwähnt hast, bin ich dann so mit ja, 16 rum, ist das Hotel dann das Stammhotel vom FC Bayern geworden, tatsächlich, unter Jupp Heynckes damals noch. Und da ich mit Fußball damals überhaupt nichts am Hut hatte, das hat sich dann im Laufe der Jahre auch ein bisschen dazu entwickelt, haben sie mich halt gefragt, weil ich gesagt habe, gut, der Manuel Neuer ist für mich genau die gleiche Person wie jemand, der, sage ich mal, nur eine Businessreise macht, ob ich dann den FC Bayern nicht bedienen wollen würde. Und dann hatte ich halt da meine Stammzeiten, das war immer vor Heimspielen eben. Samstags waren sie immer da und Freitagabend auch. Und da haben die halt dann immer so, ja, quasi dann gegessen, ihre Meetings abgehalten und ich durfte mitmachen.
Ja, so kann es gehen. Also mit Beharrlichkeit und ein bisschen Glück geht's natürlich auch bis zum FC Bayern, die vor kurzem auch über 1 Milliarde Umsatz veröffentlicht haben. Also Respekt, dass ein Verein so viel Geld machen kann. Wenn man in der Hotellerie ist, ich habe damals eine Mitarbeiterin vom Hotel weg eingestellt. Dann würde ich auch jederzeit machen. Ich habe damals ein neues Team aufgebaut und brauchte jemanden mit ihren Fähigkeiten. Und ich habe die per Zufall an der Rezeption gesehen, auch relativ spät. Ich wollte selber einchecken und die war immer noch gut gelaunt und wurde auch so richtig doof angemacht von so einem Kunden, der irgendwie schon gestresst war und sein Zimmer haben wollte. Und die hat den echt in 3 Minuten, hat die den total beruhigt. Der Typ kam mit einem miesen Gesicht rein und ging dann sehr glücklich eigentlich auf sein Zimmer. Und ich habe sie darauf angesprochen. Und habe gesagt, ey, die hat eigentlich alle Soft Skills, die ich so brauche. Ne? Die ist empathisch, die ist deeskalierend, die ist resilient, die kann Konflikte managen, hat sie selber im Griff. Ja, ich meine, ich hätte keine Lust um 10 Uhr abends da wahrscheinlich. Also die Schichten gehen ja dann immer so 12 Stunden, soweit ich weiß. Hast ja kein Bock dann auf solche Leute, ehrlicherweise. Ne? Und ihr Gesicht hat das auch nicht verraten, dass sie genervt war. Und wir haben dann also sofort an Ort und Stelle habe ich mit denen gesprochen und dann, ich glaube, Tag oder 2 Tage später habe ich sie eingeladen und dann haben wir sie auch eingestellt aufgrund dieser Fähigkeiten. Und sie sagte, ich habe keine Ahnung von Banken. Dann habe ich gesagt, kein Thema. Alles, was man nicht lernen kann, hast du. Ist kein Ding. Ja, das hast du schon in dir. Und alles, was du brauchst, was du lernen kannst, werde ich dir schon beibringen. Und sie wurde tatsächlich nach kurzer Zeit eine der besten Mitarbeiterinnen, die wir je eingestellt hatten. Und da habe ich gesehen, ich muss die Fähigkeiten, die ich brauche, nicht in den Bereichen suchen, wo sie sind. Ich kann sie auch woanders suchen. Was sind so Fähigkeiten, die du heute zum Beispiel hast, wo du sagst, ey, ohne das Hotel hätte ich selber mich gar nicht so richtig kennengelernt. Oder hätte ich meine Fähigkeiten gar nicht so in real life mal erleben können.
Top 1 auf jeden Fall, einen Service-Gedanken zu entwickeln oder zu verstärken, würde ich auch sagen. Dadurch, dass du, ich meine, genau diese Story, die du gerade erzählt hast, habe ich selber an der Rezeption noch und nöcher erlebt. Ne? Jemand kommt irgendwie, Businessreise, checkt ein, das ist normalerweise 18.30 Uhr, 19 Uhr, die sind häufig, weil der Tag nicht so cool war, sind sie halt angepisst. Ne? Und das ist halt dann eben so die Sache, den irgendwie dann trotzdem genauso zu begrüßen, nicht auf Abwehrhaltung zu gehen und da halt einfach offen gegenüber zu sein. Also Offenheit, Servicegedanke und ich würde vor allem sagen, Stressresistenz, durchatmen zu können, selbst wenn mal viel los ist. Ich denke, das sind so die drei, vier Top-Skills, einfach zu sagen, gut, du machst das weiter in der Geschwindigkeit, wie es für dich in Ordnung ist, weil viele Leute vielleicht einfach bei irgendeinem Stresslevel dann Kopf in den Sand stecken würden.
Sehe ich tatsächlich. Also Servicegedanken haben die alle gehabt. Jeder, den ich aus der Hotellerie kenne, man muss das nicht gut finden. In vielen Hotels ist auch die Ansprache sehr, sehr künstlich, ne? Sehr, sehr übertrieben freundlich. Guten Tag, der Herr, was darf ich tun, der Herr? Ist der Herr zufrieden? Bla bla bla. Würde Sie was ausmachen, wenn Sie kurz hier unterschreiben würden, der Herr? Wo ich sage, hey, wir müssen, also es geht auch viel natürlicher. Ja. Aber prinzipiell sind die halt immer ansprechbar. Und ich fand diese kommunikativen Fähigkeiten, weil ich das halt auch immer, so, ich hab beim letzten Mal, als ich in München war, kam ich auch relativ spät an, hatte noch Hunger. Und dann habe ich mit einem da gesprochen, der sagte, ja, Restaurant ist zu. Aber wissen Sie was? Ich rede mal mit dem Koch. Dann gehen wir gemeinsam dahin und dann hat er mit dem Koch irgendwas gequatscht. Und das war in einer Minute, sagte der Koch, ja, wir haben jetzt alle Feierabend, aber weißt du was? Was willst du denn haben? Und ich hatte so ein bisschen Pasta und so, ne? So, das wäre kein Thema, machen wir das. Also ein Pasta, sagt er, ist lächerlich. Das ist halt wirklich, ne? Fand ich halt ganz cool, werde ich nie wieder vergessen. Und das Hotel werde ich beim nächsten Mal wiederkommen. Ja, wieder übernachten, weil ich einfach merke, da hat sich einer bemüht. Und diese Extraportion Service, diese Extraportion Energie reinzustecken, das sehe ich halt in der Hotellerie mehr, in der Gastro eigentlich auch, je nachdem, was das Konzept ist, bei McDonald's wahrscheinlich dann nicht. Ne? Aber das ist so eine aussterbende Geschichte. Bist du auch, ist man auch privat so ein Typ, der einfach ein paar Prozent mehr macht? Oder ist das so eine Sache, die man über den Job lernt?
Also ehrgeizig würde ich da sagen, daran scheitert es in irgendeiner Form natürlich nicht. Also ich würde sagen, ich glaube, man muss dafür ein Stück weit auch, ja, ich glaube, das Durchhaltevermögen mitbekommen. Also ich glaube, das ist dieser Stück weit, ja, okay, ich mache noch, bevor man halt einfach dann resigniert. Das stimmt schon. Aber ich glaube, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du eben auch gerade erwähnt hast, die Kommunikation da entsprechend auch zu lernen. Weil ich glaube, egal in welcher Situation, kann man trotzdem immer mit den Leuten reden. Das ist ja genau das, was uns Menschen irgendwie dann auch auszeichnet. Du meintest mit der Philosophie vorher in der Einleitung, das stimmt natürlich. Und genau, was du gerade gesagt hast, ich glaube, da, klar, es ist dann für den Koch ein kleiner Aufwand gewesen, aber du bist happy gewesen danach. Du buchst das Hotel danach wieder und das ist, ja, sein Werk gewesen quasi. Ich glaube, wenn du dann irgendwie nichts mehr zu essen bekommen hättest oder sowas in die Richtung, ist natürlich dann auch, wenn es dann spät war, letzten Endes nochmal rausgehen müssen, die irgendwie bei McDonald's oder sowas was holen müssen, wirft dann auf das ganze Ding natürlich auch wieder ein bisschen Fadenbeigeschmack.
Ja, wäre ja kein Problem gewesen, wenn er gesagt hätte, ey, pass auf, bis nach 22, 30 oder so, ich mache nichts.
Sicher, aber trotzdem.
Ne? Also. Ja, genau, ne, aber in dem Moment kommst du dir als Gast wichtig vor, du kommst dir wertgeschätzt vor. Genau. Und ich habe das Gefühl, ich schuld dem was, ne? Also weil der halt extra was gemacht hat und es ist für mich ohne, also ich denke gar nicht drüber nach, woanders dann zu übernachten. Wahrscheinlich hat der nicht vergessen. Und ich komme dann so schmachtend da und denke, das ist mein Lieblingskoch hier. aber es war lecker, der hat mich gerettet. Ich bin unausstehlich, wenn ich Hunger habe. Und der hat dafür gesorgt, dass ich einen ruhigen Abend hatte. Genau das ist es halt. Ne? Das ist so perfekte Storytelling und der Proof seiner Fähigkeiten.
Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass solche Leute dann halt auch woanders arbeiten, wenn sie halt eine andere Leidenschaft haben. Jetzt kennen wir beide uns natürlich. Ich weiß, was für ein herzenslieber Mensch du bist. Du kommunizierst halt extrem herzlich. Man hat das Gefühl, man kennt sich sehr lange und dann fragt man sich und denkt sich, na scheiße, ich kenne den Jungen eigentlich gar nicht. Also weiß gar nicht so viel über den. Aber es ist immer sehr, 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 sehr angenehm, sehr, sehr freundlich, sehr gefühlvoll. Wenn du jetzt diese Fähigkeiten, die du damals gelernt hast, mal, ich sag mal, um die Abi-Zeit herum betrachtet hättest oder hast, wo man ja immer sagt, ich mach mir Gedanken über meinen Job, dann hast du ja das duale Studium, hast du ja angefangen, du bist nicht mehr in dieser Branche. Hat man dann so ein Bewusstsein dafür, wie viele wertvolle Fähigkeiten und Erfahrungen man mittlerweile in sich hat, oder weiß man das noch gar nicht einzuordnen in dem Moment, wenn man so ein paar Jahre solche Jobs macht, die sehr viel mit anderen Menschen zu tun haben?
Sehr gute Frage. Ich glaube, man weiß es selber gar nicht, oder hält sich das selber, den Spiegel hält man sich selber eigentlich sehr, sehr selten vor. Was kann man eigentlich? Und vor allem nicht in einer Sturm- und Drangzeit um die Abi-Phase und dann natürlich irgendwie gleich ins Studium rein und so weiter. Ich glaube, dass man in dem Alter sehr, sehr wenig reflektiert, was man gut kann, was man vielleicht noch entwickeln kann und so weiter. Und dem so auch bei mir. Also ich glaube nicht, dass ich damals mir eine Liste gemacht hätte, so was habe ich denn eigentlich in der Hotellerie gelernt. Aber ich glaube, dass jeder Tag, den ich dort gearbeitet habe, eine Bereicherung war. Ich möchte keine einzige Minute in dieser Branche missen, weil ich glaube, dass man nicht nur, sage ich mal, an seinem persönlichen Skillset arbeitet, sondern eben auch ein Stück weit fürs Leben lernt. Du wirst nie wieder, wenn du selbst mal im Hotel gearbeitet hast, du wirst nie wieder, selbst wenn du einen richtigen Kacktag hattest, wirst du nie wieder in ein Hotel oder in der Wirtschaft gehen und sauer sein, ja, oder auf jemanden, der überhaupt nichts dafür kann, sauer sein. Das wirst du nicht mehr tun. Klar, man eignet sich dann auch so Macken an und schaut natürlich in einem Hotel, ob das Messer poliert ist oder nicht, aber das sind nur so Kleinigkeiten. Ich glaube, man hat einen anderen Blick auf andere Branchen, auf andere Jobs und auf andere Arbeit.
Ja, das ist tatsächlich so.
Das ist, glaube ich, was so das, was man, und man geht mit ein bisschen offeneren Augen durchs Leben, weil egal, wo wir hingehen, egal, was wir machen, es arbeitet immer irgendeiner. Und dementsprechend dessen Arbeit natürlich zu wertschätzen und entsprechend auch zu, ja, vielleicht einfach mal zu sehen, was die eigentlich wirklich machen, anstatt dass man dann halt sagt, gut, nee, das ist ja nur ein Kellner. Und das ist es niemals nur, leider. Das ist halt.
Nee, Gott sei Dank nicht. Ne? Also ich kenne, ja. Also Küche ist hart, machen wir uns jetzt vor. In den Top-Küchen dieser Welt gibt es einen Ton, den würden die meisten Menschen gar nicht aushalten.
Selbst gesehen, ich weiß das.
Da gibt es einen zeitlichen Druck, ne, wo man sagt, ey, wie kann ein Mensch einen ganzen Tag in dieser Küche verbringen? Du bist nur unter Druck. Es ist also sofort, ne, das ist wie so ein Startzeichen und danach ist maximaler Druck. Und dann erst, wenn das letzte Gericht rausgeht, ne, dann kommt dann
kann seine Augen gehen.
Genau. Und dann ist aber auch jeder so, wie er eigentlich ist. Aber bis dahin wird ja, hat ja gar keine Zeit mehr für Freundlichkeiten und so weiter.
Nee. Also da sind schon Pfannen geflogen bei uns in der Großküche. Das habe ich damals schon gesehen. Also es ist ein rauer Ton. Ich glaube, dass es mir sogar zu rau gewesen wäre. So vom Außenstehenden war das immer ein bisschen wie Kino. Aber trotzdem, das mal gesehen zu haben, glaube ich, das glaube ich war für mich jedenfalls sehr, sehr wertvoll.
Es gibt ja so Soft Skills, ne? Kann ja hunderte davon nennen. Aber ich bin ja einer von denen, die sagen, also entweder hast du den oder du hast ja nicht den Soft Skill. Hast du den nicht, wird es echt schwer, wenn du ihn brauchst. Aber hast du ihn in dir, dann kannst du an der Intensität arbeiten. Ich nenne das immer so die Evolution der Skills. Also wenn jemand ein Idiot ist, der bleibt halt auch ein Idiot später. Das ist halt so. Ne? Aber wenn jemand, sag jetzt mal, nehmen wir Empathie, ne? Wenn du empathischer Mensch bist, was du gerade sagtest, du sagst, wenn du in einem Restaurant gehst, du weißt, was für eine Stimmung da ist und du hast halt auch Respekt davor und du kannst dich absolut in diese Leute hineinversetzen. Können Jobs dafür sorgen, dass, wenn du das Glück hast, deine Fähigkeiten in den Jobs einzubringen, in größtmöglicher Anzahl, können die dafür sorgen, dass du die Intensität und den Reifegrad deiner Fähigkeiten weiterentwickelst?
Auf jeden Fall. Bin ich also zu 100% von überzeugt. Okay. Also in meinen Augen ist es völlig egal, was du für einen Job machst. Solange du den mit Herzblut machst, unter Vollausschöpfung deines eigenen Potenzials, wirst du darin erfolgreich. Ja, und das kannst du sowohl als, über Niedriglohnsektor brauchen wir jetzt nicht sprechen, das kannst du sowohl als irgendwie Pflegekraft, das kannst du auch als Friseur, das kannst du auch in der Hotellerie werden. Und ich glaube, dass du, wie gesagt, dann da eben natürlich an deiner Entwicklung, an deiner Evolution mitarbeiten kannst. Wir werden alle älter, wir werden alle auch reifer. Wir legen alle Werte auf andere Dinge zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich glaube, mit genug Passion an vielerlei Stelle kannst du es da mit deinem Soft-Skillset definitiv ganz weit nach oben schaffen.
Okay. Bevor wir dazu kommen, was du jetzt machst, du hast ja aber eben nochmal ganz beiläufig gesagt, und wahrscheinlich hast du gesagt, ich gehe nicht drauf ein, aber wenn du den FC Bayern ja regelmäßig, sag mal, mit deiner Servicekraft und deinem Anwesen, Anwesenheit beehrt hast, das sind ja alles normale Menschen.
Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten von denen auch ganz nett sind. Das halt, bei Promis ist das halt so. Ne? Da gibt es halt auch ein paar Idioten. Da gab es wahrscheinlich auch mal einen, wo du gesagt hast, boah, ist das ein Arsch.
Ich habe gerade einen im Kopf. Weiß gar nicht, was ich jetzt hier sagen darf. Aber
ich weiß auch, wer das ist. Aber es ist auch egal. Hat man, wenn man mit Promis, Führungskräften, also mit Menschen, die einfach einen anderen gefühlten Status haben, hat man dann in der Hotellerie eine quasi Respektsbeziehung, dass man sich so ein bisschen unterstellt, oder lernt man diese Menschen auch ganz normal als Mensch kennen und hat diese Berührungspunkte gar nicht mehr? Weil einfach in der Karriere ist es ja so, also nehmen wir mal ein normales Unternehmen, du gehst hin und alle sind sie ewig Chef, ne? Alle Führungskräfte sind ja Respektspersonen für dich und du machst dich extra klein. Ich kann mir vorstellen, weil du diese Leute ja halt auch anders siehst im Hotel oder im Restaurant, geht diese Scheu so ein bisschen weg. Ich glaube, übersieht man dieses Image und sieht dann eher schon den Menschen dahinter?
Ich würde sagen, ja. Also ich würde mal weggehen von diesem ich ordne mich unter, weil jemand in der Öffentlichkeit wegen einem finanziellen Status oder sowas vielleicht ein bisschen mehr Reichweite hat oder ein bisschen mehr Möglichkeiten hat als ich. Aber für mich war immer klar, und das hatte ich auch damals dem Kollegen gesagt, der mich gebeten hat, den FC Bayern zu bedienen, habe ich gesagt, mir ist das egal, ob ich den vor der Kamera sehe, ob der das Weltmeistertor geschossen hat und von 80 Millionen bejubelt wird, oder ob das, weiß ich nicht, irgendjemand ist, der gerade einfach von der Lufthansa seinen Flug verpasst hat und nur ein Layover hat. Das ist mir völlig egal gewesen und ich habe jeden da auch versucht, gleich zu behandeln. Klar hat der FC Bayern einen anderen Raum bekommen und wurde natürlich abgetrennt von den anderen Leuten bedient, weil ansonsten hätten die halt einfach ja nicht in Ruhe essen können. Aber ich würde sagen, diesen Respekt verlierst du nie. Diesen Respekt solltest du aber vor jedem haben, egal ob der jetzt ein Fußballprofi ist oder ob das wirklich einfach nur ein ermüdeter oder ermatteter Reisender ist. Also und deswegen, ich glaube, das lernt man. Weil ansonsten würdest du dich ja rein irgendwie schon zwischenmenschlich in irgendeiner Form, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, vor dem Hollywood-Star meiner Träume stehen würde, schon sagen, Hilfe, das ist der Star, hoffentlich sage ich nichts Falsches. Und ich glaube, so ein Stück weit verliert man Berührungsängste mit Leuten, die ein anderes Image haben.
Ah, sehr gut.
Ja, aber den Respekt nicht.
Nee, den Respekt sollte man auch nicht. Aber in der Regel, ne, also wenn Führungskräfte kommen ja meistens dann, also wenn wir übertragen in die Arbeitswelt, so eine Führungskraft kommt ja dann meistens mit so einem Image und mit einem ganz anderen Auftreten daher. Ja, der Ruf eilt quasi voraus und man weiß, oh Scheiße, heute bin ich mit dem Geschäftsführer im Meeting. Ja, das kann halt auch mal unangenehm werden oder sowas. Kurze abschließende Frage dazu: Ist der Thomas Müller wirklich so witzig, wie man ihn vermutet?
Ja, definitiv. Wahrscheinlich. Ganz, ganz lustiger Kerl. Der Lahm übrigens auch. Die haben immer rumgewitzelt am Ende. Die waren eigentlich auch immer fast am längsten im Restaurant gesessen, die zwei.
Okay. Ja, dann schon mal ganz gut. So, jetzt haben wir ganz viel über deine Geschichte gesprochen, was du früher gemacht hast, welche Fähigkeiten du da entdeckt hast beziehungsweise mitgebracht hast. Erzähl mal, was machst du heute?
Ich bin bei Personio tatsächlich. Ich arbeite bei Personio im Sales und ja, helfe dem Mittelstand oder kleinen mittelständischen Unternehmen in der Digitalisierung tatsächlich der HR-Prozesse.
Welche deiner Fähigkeiten als 14-jähriger Simon hat sich bis heute durchgezogen und standhaft gehalten und wurde über die Zeit besser?
Kommunikation, Kommunikationswille vor allem auch. Und ich würde sogar sagen, empathische Fähigkeiten, sich da einfach, sage ich mal, egal mit wem man spricht, nicht zu verstellen. Ich glaube, das ist so die drei wichtigsten.
Hast du dich nicht verändert über die Jahre?
Nein, entwickelt habe ich mich.
Das ist eine Formulierung, die dir sehr wichtig ist. Erzähl mal.
Genau. Ja, ich bin, wie gesagt, der Überzeugung, dass man sich als Mensch, wenn man irgendwo natürlich einen Charakter hat, dass man den Charakter nicht verändern kann, dass man natürlich verschiedene Charakterzüge weiterentwickeln kann, ja, das definitiv, aber verändern, dann wäre man nicht mal man selbst. Das ist so ein Stück weit eine Überzeugung von mir.
Also den Vertrieb kann ich nachvollziehen. Das hätte ich auch vermutet und das war tatsächlich bei mir in meiner Erfahrung mit der Hotellerie genauso. Ich habe damals gesehen, dass manchmal hast du so Kunden, die sind im Verkaufsprozess ablehnend. Und wir haben diese Dame damals in der Kaltakquise eingesetzt für ein Bankprodukt in einer Zeit, wo der klassische Mittelstand oder unsere Kunden eigentlich einen Pain hatten, aber nicht daran gewöhnt waren, dass es Banken gibt, die diesen Pain proaktiv lösen. Und es führte dazu, also du rufst irgendwo an und dann, die glauben dir das nicht. Punkt aus. Also das war so die ablehnende Haltung. Ne? Die glauben dir das nicht und sagen, oh, kann man gar nicht vorstellen und so weiter und so weiter. Und sie war da super beharrlich. Also konnte Kaltakquise machen, gar nicht für dieses, was man heute in Social Media so lernt, aber einfach, sie hat es echt geschafft, dass wenn die Leute gesagt haben, ja, brauchen wir nicht, ich kann ja gar nicht und so weiter, sagt sie, ja, dann lass uns mir einfach mal erklären. Aber in einem Ton, wo ich selber gesagt habe, ja, ey, wenn mir einer so einen Anruf machen würde, ne, ich würde da auch zuhören. Also ist total nett, da will man gar nicht auflegen. Kommunikation war diese Ausdauer, diese sehr humane Ausdauer. Und ich habe sie ein paar Mal erlebt, wo Kunden, wo Kunden halt auch unter Zeitdruck einfach gesagt haben, ja, gar keine Zeit und keinen Bock. Und da waren die super deeskalierend. Also wenn die Leute schon sehr unfreundlich waren, hat sie den Ball genommen, ein bisschen umgeformt, den ganzen Schwung rausgenommen, so ein bisschen Tai Chi gemacht, Sales Tai Chi, und hat dann diesen Schwung ganz angenehm zurückgegeben, ne, und gesagt, ja, ist kein Thema, ich verstehe das, die haben ja auch da und da Stress und so weiter. Und dann hatten die auf einmal Zeit, weil die sich verstanden gefühlt haben.
Das ist genau der Knackpunkt, glaube ich. Und ich habe genauso angefangen wie die Dame, von der du erzählst, tatsächlich. Ich bin auch zu Persoli gekommen damals und habe Kaltakquise gemacht. Und das ist in einer Zeit, gerade eben der erste Lockdown, das war nach meinem Onboarding die erste Woche, wo ich dann Kaltakquise telefonisch gemacht habe. Und ich glaube, jeder kann sich denken, was man da immer hauptsächlich von den, egal ob es jetzt die HR oder Führungskräfte oder wen auch immer du erwischt hast, wer halt noch da war und die Stellung gehalten hat, dass die natürlich andere Sorgen hatten, als jetzt gerade eine Personalsoftwarelösung zu kaufen. Und ich glaube, dass dieses ruhig bleiben kein Problem oder keine Scheu vor Ablehnung zu haben, was du halt definitiv auch in der Hotellerie lernst, weil halt viele Leute einfach grundsätzlich auch einen Grundgroll haben oder einfach so nur noch einen Tropfen und dann läuft das Fass über. Und du musst deeskalierend sein. Ja, letzten Endes ist das der erste Eindruck. Und das habe ich damals auch so gesehen. Ich weiß es noch, mein Sales-Leiter nach wie vor heute noch VP Sales bei Personia hat damals gesagt, er glaubt, er könnte, ja, oder er glaubt, er sieht, dass ich ein Problem mit Ablehnung haben könnte. Und da, glaube ich, habe ich ihn bis jetzt ein bisschen von dem Gegenteil überzeugen können, weil ich glaube, du lernst sowas einfach, ja. Und wenn dann ein unfreundlicher Gast vor dir stand, genau das gleiche, wie wenn du einen unfreundlichen Kunden am Telefon hattest oder potenziellen Kunden am Telefon hattest, abhaken, weitermachen. Es kommen ja am Tag, keine Ahnung, 60, 70 Check-ins, genau das gleiche, was damals 60, 70 Telefonate vielleicht waren. Ich glaube, das ist halt dann so dein Job. Du ziehst ihn durch und dieser eine zufriedene Gast, wahrscheinlich du dann bei dem Koch, den du dann bei deinem Check-in dann gesprochen hattest, dieser eine zufriedene oder dieser eine Termin, der dabei rausgesprungen ist oder sowas in die Richtung, reicht dir eigentlich schon für 3 weitere Tage, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Und das ist halt irgendwie so dieses, ja, Positive im Tagesgeschäft zu sehen irgendwie auch.
Ja, also da glaube ich auch. Es sind ja, diese Ablehnung ist ja nicht, die ist ja erstens seltenst persönlich. Ne? Also meistens ist es ja einfach nur falsches Timing oder sowas, hat ja mit nichts zu tun. Und zweitens, wenn du den Job halbwegs richtig machst, egal ob Hotel, Gastro oder im Vertrieb, das sind ja viel weniger Ablehnungen als Zustimmung. So, die Ablehnungen bleiben halt einfach im Kopf. Ne? Also ich habe das auch. Manchmal habe ich so einen Mitarbeiter, wo ich sage, oh, ich weiß nicht, ob der damit zurechtkommt, und entpuppt sich dann als falsche Einschätzung von mir. Und die Leute kommen dann super zurecht. Und das ist auch immer so ein Einstellungsthema, ne? Wo die mir sagen, ja, ist doch egal, dann telefoniere ich halt nochmal weiter, und in 10 Anrufen habe ich ja diesen einen vergessen. Das ist ja Wurst.
Eben.
Und
Abhaken, weitermachen. Das ist so diese Mentalität dann irgendwie an der Stelle.
Nur in der Hotellerie hast du ja den Gast vor dir, du hast ja sofort im Gesicht die Zufriedenheit, ja, das hast du ja dann sofort gesehen und egal, ob es ein Spieler ist oder ein ganz normaler Hotelgast, der auf der Durchreise ist, im Vertrieb hast du das ja nicht und vor allen Dingen, wenn man auf die Distanz vertreibt, am Telefon oder per Zoom, ist dieses, ich sage jetzt mal, früher war dann Dopamin ja einfach immer das gute Lächeln, ja. Und wenn das Frühstück vorbei war, ne, dann war der Gast zufrieden, war satt, ist weg, Erfolg, fertig, da kommt der Nächste. Oder der FC Bayern reist ab und ist gut. Und wenn sie 3 Punkte schießen, kannst du sagen, was ist durch mein Frühstück passiert.
Habe ich gemacht, genau.
Ja, hier ist es ja nicht so. Hier kommt das Dopamin ja relativ spät. Punkt eins. Und Punkt zwei ist diese, gewöhnt man sich da schnell dran, dass die Erfolge trotz zunehmender Intensität der Fähigkeiten, dass die Erfolge später kommen? Oder ist das einfach eine mathematische Sache, dass man sagt, da muss ich halt einfach viel mehr von dem machen, was ich gut kann?
Also ich glaube, Input ist gleich Output. Das ist im ersten Schritt auf jeden Fall. Das ist vor allem, wenn du einen Job neu anfängst, dass da so viel wie möglich, ich meine, da ist man motivierter, da legt man sich natürlich viel, viel mehr ins Zeug. Und ich glaube, man muss die Glücksmomente versuchen, dann nicht mehr aus dem Lächeln des Gegenüber zu ziehen, weil das siehst du am Telefon einfach nicht, sondern letzten Endes vielleicht einfach nur daraus zu ziehen, zu sagen, hey, ich habe den angerufen und der hatte Bock auf mein Thema. So, der sieht die gleichen Herausforderungen, die ich auch sehe oder warum es unser Produkt gibt. Und der hatte Lust, mir zuzuhören, beziehungsweise der hatte auch, und der hat sich direkt so sicher gefühlt, vielleicht nach 1,5 Minuten, 2 Minuten, dass er mir von seinen Herausforderungen erzählt. Und ich glaube, das sind so die Erfolgsmomente, zu sagen, pass auf, man verkauft sich dann, sag ich mal, so ein Kaltakquise-Telefonat immer selber sehr, sehr gut, wenn man dann sagt, gut, pass auf, ich habe ein Produkt oder wir bieten ein Produkt an. Was deine Herausforderungen löst, hast du diese Herausforderung auch wie zig andere. Und wenn die dir dann davon erzählen und du sagst, pass auf, ich kann dir helfen, ich kann das lösen, dann sage ich mal, dieses Gespräch dann letztlich dadurch aufzubauen. Ich glaube, das ist dann dieser Glücksmoment, der dann auch unmittelbar kommen kann. Ob der dann kauft oder nicht, steht nochmal auf einer ganz anderen Seite. Aber da sind dann auch nochmal mehr Personen intern dann mit evaluiert, in der Regel in so einem Verkaufsprozess, dass du dann, sage ich mal, diesen großen Erfolg dann natürlich am Ende feiern kannst, hoffentlich, im besten Falle, aber initial, glaube ich, bei der Kaltakquise kannst du schon unmittelbar auch dann irgendwo Kraft rausziehen.
Ja, finde ich total interessant, weil einfach bei der Kaltakquise oder bei den, also im Softwareumfeld, SDRs und BDRs, die dann quasi im telefonischen Vertrieb dann sind, sehe ich halt sehr häufig, welche Fähigkeiten die Guten gemeinsam haben und wie ausgeprägt diese Fähigkeiten dann sind. Und bei denen, die diese Fähigkeiten für den Vertrieb nicht haben, haben sie vielleicht die Fähigkeiten in Customer Success, also in der späteren Nachbetreuung und so weiter. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig dann zu verstehen, ne? Genau wie Küche und Service und Rezeption und so. Freundlich musst du überall sein, ne? Resilient musst du überall sein, aber zu unterschiedlicher Zeit, zu unterschiedlichen Intensitäten und im Vertrieb genauso so. Der eine akquiriert gerne jeden Tag neue Leute, der andere betreut gerne bestehende Leute und ein anderer verkauft gerne an Bestandskunden neue Dinge, ja, weil es über die Beziehung geht und alle können so Vertrieb, nur jeder macht es halt unterschiedlich. Ich glaube sehr, sehr stark an Transferable Skills, dass ich sage, im Laufe unseres Lebens haben wir ein paar Fähigkeiten in uns, wir lernen einige noch dazu, aber prinzipiell hast du das meiste in dir, das muss halt raus. So, du bist kommunikativ, ich bin kommunikativ, wir beide kommen aus der Gastro Welt, ja, meine Mama hatte Pizzerien, also ich bin daran gewöhnt, schnell Menschen zu bedienen, immer freundlich zu sein, auch wenn ich gar nicht freundlich sein will gerade. Und das hilft mir heute immer noch. Also egal, mit wem ich spreche, manchmal hat man auch einfach keinen Bock. Aber ich habe manchmal dann immer das Gefühl, dass mir irgendwas von früher einfällt, wo ich sage, ja, weil als ich diese eine Pizza da gemacht habe, Spinatpizza zum Beispiel, also diese Spinatblätter dann aufmachen und so, das ist halt echt lästig. Hatte ich auch nie Bock, aber da steht einer, der will das, der zahlt halt Geld dafür und der hat gerade Hunger und mein Job ist gerade, eine coole Spinatpizza zu machen, dann mache ich die jetzt einfach. Und die Pizza Spinaci, die hilft mir tatsächlich heute immer noch, Gespräche zu führen, auf die ich manchmal keinen Bock habe, wo ich sage, ey, was habe ich davon oder warum mache ich das jetzt? Hast du so Sachen, wo du an früher denkst und sagst, Nee, ich hab diesen Skill damals entwickelt und jetzt transferiere ich den einfach in das Heute. Für so Sachen, wo du sagst, fällt mir vielleicht ein bisschen schwerer oder hätte ich vielleicht gar nicht nötig.
Also definitiv, also ich glaube, das ist dieses Durchhaltevermögen. Das ist, glaube ich, zum einen der Zeit geschuldet, die man halt einfach im Hotel dann arbeitet, also an einem Stück. Und das sind teilweise irgendwie, ja, braucht man kein Geheimnis drum machen, 12 bis 16 Stunden Schichten, keine Besonderheit, wenn du halt eine große Firmenfeier hast oder sowas in die Richtung, bleibst halt da. Und ich glaube halt einfach dieses, sich selbst immer weiter zu motivieren, also auch so während man arbeitet, dass man nicht einfach sagt, komm, ich habe keinen Bock mehr, ich höre auf jetzt, ich gehe nach Hause. Und ich glaube, das da sozusagen, nee, ich mache weiter, ich gehe noch. Und das ist also im Hotel buchstäblich die Extrameile gehen, weil man läuft ja wie, also durchschnittlich, glaube ich, bei so einer Firmenveranstaltung dann 10 bis 20 Kilometer, war mal irgendwie so eine Auswertung. Ich glaube, dieses Weitermachen, ich glaube, das ist so ein Skill, der definitiv auch hilft. Und vor allem auch weitermachen, wenn es halt gerade mal nicht so geil war. Ne? Wenn du halt gerade auch im Vertrieb, wenn du mal eine Absage kriegst, dann will ich nach Hause gehen, kommt dort ein anderer und von dem kriegst du wieder eine positive Nachricht. Ich glaube, dieses Weitermachen oder motiviert bleiben oder fokussiert bleiben ist dann irgendwo einfach dieses Ding. Du arbeitest auf ein Ziel hin, das Ziel hast du immer vor Augen. Das Ziel war in der Gastronomie dann vielleicht zufriedene Gäste und Feierabend. Im Vertrieb hast du halt dann ein anderes Ziel, aber letzten Endes, ich glaube, der Weg dahin ist der gleiche oder ein ähnlicher.
Ich kann mich daran erinnern, so um mein Abi herum, vielleicht vorher oder nachher, weil ich hab noch nebenbei so als Kellner gearbeitet bei so einem riesen spanischen Restaurant, was sehr, sehr viele Events hatte. Mhm. Und es gab so zwei Momente, wo ich gesagt habe, Teamwork ist nicht das, was wir glauben. Weil bei Teamwork denkt man ja immer so, man unterstützt sich immer gegenseitig, jeder packt mit an und so weiter. Das ist auch immer sehr schön, ne? Aber es gab einen Moment, ich war an einem Samstag zu Hause damals, sehr ungewöhnlich für das Alter, und bekam einen Anruf von dem Restaurantchef. Er hatte, Teuge, hast du Zeit? Wir haben hier irgendwann noch was Gäste und uns irgendwelche Leute ausgefallen. Ich so, ja klar, ich komme. So habe ich überlegt, ja komm, das ist einfach, ich hatte ein bisschen Hunger, kannst du lecker essen, ich verdiene ein bisschen Geld. Dann bin ich hin und war komplett unvorbereitet. Ich war so in Privatklamotten da und war aber alles kein Thema und jeder Gast, der mich darauf angesprochen hat, fand ich mal ganz cool, weil da hatte ich was zu erzählen. Dann waren sie auch sehr nachsichtig, ne, weil ich gesagt habe, ich bin extra wegen ihrer Feier bin ich eingesprungen heute. Mhm. Dann waren die auch alle sehr, sehr geschmeidig. Die haben dann keine Erwartung gehabt, das muss 10 Sekunden früher da sein oder so. Und wir haben natürlich uns dumm und dämlich verdient an dem Abend. Was aber wichtiger war, ist, ich kam rein, wurde quasi so keine Zeit Vorbereitung, der Saal ist voll. Und du hast ja keine Gelegenheit, mit deinen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, großartig. Ne, das ist ja einfach nur so auf dem Gang zur Küche, einer kommt raus, einer geht rein, dann lächelt man sich an und beide wissen, okay, Tisch 3 ist wirklich scheiße.
Ja. Oder machst du noch kurz die 3, die haben noch irgendwas oder irgendwie sowas. Ja, genau. So kurz, prägnant.
Aber was richtig geil war, der letzte Gast geht raus, wir räumen alle auf und dann kommen alle zusammen. Man kam wirklich alle zusammen. Die Küche hat ein paar Sachen vorbereitet für uns alle. Wir saßen da, haben quasi dort Reste essen gemacht, noch ein paar Bier aufgemacht. Die Stimmung war ganz angenehm. Wir haben einfach gequatscht, dies, das. Und da habe ich gesehen, Teamarbeit ist nicht wirklich, ist nicht dieses, ich mache was für dich, du machst was für mich. Teamarbeit ist wirklich, jeder macht seinen Job so gut, dass der nächste Prozessschritt, den ich dann übernehme, perfekt ist. So, die Küche macht den Teller richtig gut, der gibt mir den nicht, stellt ihn nicht super heiß dahin, damit ich mich verbrenne, sondern der ruft mich erst dann, wenn ich diesen Teller nehmen kann, ich bringe den dann rüber, der andere räumt dann halt ab und ruft mir genau zu, hey, Tisch 3 hat gerade beim Abräumen gesagt, sie hätten gerne noch 2 Weizen. Hey, cool, danke für die Info, weil dann habe ich mir einmal diesen Gang gespart. Ja, und so weiter. Das ist Teamwork und da gehe ich die Wette ein. Teamwork lernst du wirklich nur, wenn du es aktiv mitmachst.
Ja.
Und das kannst du im Hotel und im Restaurant richtig gut machen, aber nicht, wenn du darauf angewiesen bist, wenn Leute dich an die Hand nehmen. Du musst das aktiv mitmachen.
Ja. Also das ist genau dieser Rewarding-Moment dann am Ende des Tages. Wenn man dann hingeht, sagt, pass auf, Leute, jeder hat sich heute, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch aufgerissen. Geiler Job, trinkt mal ein Bier zusammen. Gute Arbeit, nächstes Mal machen wir es mindestens genauso. Und das ist, glaube ich, dann irgendwo auch dieses, dieser Teamgedanke, den du halt einfach in der Gastronomie hast. Klar gibt es in anderen Bereichen dann irgendwo Präsentationen oder was auch immer, wo du verschiedene Skillsets zusammensetzen musst. Verzahnt aber tatsächlich genauso wie in der Gastronomie. Das ist eigentlich das Wichtige, dass ohne deine Arbeit der andere nicht weitermachen kann. Und vor allem, das ist irgendwo ein bisschen das was ich so ein Stück weit auch gelernt habe in der Hotellerie, dieses nicht geschimpft ist gelobt genug. Das ist so.
Also.
Das ist halt so. Und ich glaube, das hatte ich bei unserer letzten gemeinsamen Aufnahme auch gesagt. Es wird kein Gast, also die allermeisten sagen nicht, danke, geile Arbeit. Sondern die allermeisten gehen raus und sagen dir vielleicht, hat gut geschmeckt. Aber nimm das. So, nimm das, das sollte reichen.
Das ist tatsächlich so. Es gibt, also da müssen wir uns auch mal die Realität wieder reinholen. Also es ist halt nicht schön, ne? Aber du gehst halt auch nicht in die Gastronomie, weil du gelobt werden willst. Du gehst auch nicht in die Gastronomie, weil du Homeoffice willst. So, Punkt aus.
Ja, du gehst, aber es gibt so und so viele Leute, ich weiß gar nicht, wie oft ich gehe sehr, sehr gerne essen und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich sehr, sehr serviceorientiert bin. Also ich lasse mich schon auch gerne, wenn ich irgendwo essen bin, dann bedienen. Ich meine, dafür zahle ich ja auch, aber die wenigsten Leute sagen dann der Person, die einen bedient, so geiler Service, hat mich gefreut, schöner Abend gewesen heute mit Ihnen, mit dir, was auch immer. Ich glaube, ja, das ist kein, also keiner davon würde das auch erwarten. Aber man freut sich dann doch umso mehr, wenn man es einfach mal tut.
Ja, das tat er. Also ich mache das schon sehr, sehr lange. Genau aus dem Grund. Ich sage schon sehr lange, war ein toller Abend. Ich danke für die Bedienung. Das hat alles super geklappt. Wir sind jetzt auch nicht die einfachsten Gäste. Also jetzt geht's. Früher, ne, mit den Kindern war's dann so eine, dann mag das Kind das nicht, dann bestellst du noch was anderes und so weiter. Heute ist es ganz angenehm und ich habe mich dann auch immer für die Mühe und für die Geduld bedankt und so weiter und ganz, ganz viele überraschte Gesichter gesehen, weil ich gemerkt habe, ey, der kennt das gar nicht. Oder der hat das schon lange nicht mehr gehört, weil ist ja eh nur der Kellner, der muss ja eh funktionieren, da hat er eh zu tun, was ich sage. Das ist halt.
Ja, und wenn nicht, gibst du dem kein Trinkgeld, weißt du? Ich meine, das ist ja dann so die direkte Konsequenz, was komplett utopisch in irgendeiner Form ist, ne? Weil der, also. Klar gibt es unfreundliche und freundliche Bedienungen. Das ist aber dann vielleicht auch irgendwie dem geschuldet, wer es dann schon länger macht und wer es vielleicht motivierter macht. Das ist ein anderes Thema. Aber dann so als Gast auch, nee, der war nicht freundlich, der kriegt von mir kein Trinkgeld, wäre für mich keine Option. Weil, also.
Das ist die Macht des Gastes.
So, und das ist halt irgendwie auch ein bisschen so das, ja, so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht, Henne-Ei-Problem. Aber warum, der hat ja trotzdem seinen Job gemacht. Warum sollte der jetzt weniger Trinkgeld bekommen als irgendwann anders? Das ist
ja, die Erwartungshaltung ist es ja. Also
das ist schlimm.
Der Kellner wird eingestellt, natürlich, damit das Essen aus der Küche, also ganz salopp, damit das Essen aus der Küche an den Tisch kommt,
ja,
und die Getränke kommen und vielleicht dann nochmal zurückgehen. Als der Gast sagt, nee, er muss auch noch nett sein, er muss auch noch unterhaltsam sein, soll mir nicht auf den Nerv gehen, aber freundlich sein, mich lieber öfter fragen, was ich haben will, aber mich nicht
so oft, ja, genau.
Und so weiter. Also, da wirst du ja halt eh nicht gerecht. Also das kannst du ja ganz vergessen. Und genau, und daran misst sich dann halt auch noch das Trinkgeld, was ja ein persönlicher Erfolg von ihm ist, also zumindest monetärer. Und machen wir uns nichts vor, diese Jobs sind leider immer noch nicht gut bezahlt. Also ich kenne ein paar Kellner, die verdienen sich dumm und dämlich, aber die haben halt auch Skills, wo ich sage, also einfach nur zum Zugucken würde ich den ja bezahlen. Also er soll mir kein Essen bringen. Ich will einfach nur zugucken, was er wieder so quatscht. Aber prinzipiell sind das halt immer noch keine guten Bedingungen und keine gute Bezahlung. Denkt man da dran? Also gibt es so diese Momente, wo du gesagt hast, ich meine, auch wenn es der FC Bayern ist, die hätten jetzt auch jeder mal 20 Euro hier geben können. Dann hätte ich, wenn der ganze Kader hier gespendet hätte, hätte es sich für mich gelohnt. Oder ist Geld gar nicht so das Ding, worüber man während der Arbeit nachdenkt?
Ich glaube, während der Arbeit auf gar keinen Fall. Also letzten Endes beim FC Bayern, das ist ja sowieso eine Veranstaltung, die über eine Gesamtrechnung geht. Da erwartest du sowieso nichts, weil du weißt, dass die, also das zahlen ja nicht mal die Spieler selber, sondern das zahlt ja der Verein dann letzten Endes, die Spesenabrechnung. Da kam dann schon immer mal ein Kuvert, zumal ich da auch nicht jeden Tag war als Aushilfe, war halt dann irgendwann mal in meinem Fach ein kleines Kuvert, wo halt ein paar Euro drin waren. Das ist aber dann auch nichts, was du erwartet hast, sondern das war halt so ein On-Top-Bonus. Da gab es dann die eine Veranstaltung, wo sie es dann da auf den Tisch gelegt haben, bei irgendwelchen Hochzeiten oder sowas in die Richtung. Aber ich glaube, während der Arbeit denkst du nicht, wie geil, ich habe schon 12 Euro Trinkgeld gemacht und ich bin erst 1,5 Stunden da oder sowas in die Richtung. Also das, ich glaube, du hast da ein anderes Mindset. Du zählst es am Ende aus und denkst dir, sehr gut, die zwei Bierchen danach sind gerettet. Aber nicht mehr, also ich habe jedenfalls nicht währenddessen dran gedacht.
Finde ich gut. Nee, man hat immer so das Ding, ne? So, dass man, dass das halt Gäste dann vielleicht nochmal, weil man halt sehr nett war oder sehr gut bedient hat oder, ne, aber die sehen es ja dann halt auch nicht. Und das ist halt,
Das stimmt.
und heute ist es ja, im Vertrieb ist es ja auch tatsächlich eine Sache, die geht ja über KPIs. Also, wenn wir jetzt mal ohne allgemein sprechen, ne, ist es ja dann halt Neukunde, Verkaufszahl, Verkaufsgröße, also zahlst du lieber eine Lizenz oder verkaufst halt 10 Lizenzen, und so weiter, hast du dann halt auch nicht immer in der Hand, ne? Also, der eine kauft vielleicht nur eine und sagt, hey, wir sind aber eigentlich 10 Leute, wir wollen das mal einmal ausprobieren, dann kaufen wir vielleicht später nach oder sowas. Und so weiter. Ich kann mir vorstellen, bei dir schwingt das nicht mit. Also bei dir schwingt nicht mit, was kommt hinterher noch dabei raus, sondern weil du halt an das Dopamin quasi das Sichtbare gewöhnt bist.
Ja.
Wenn der hinterher zufrieden ist, findest du das auch ganz cool, aber machst du dir, glaube ich, erstmal in dem Moment keine Gedanken. Wie
Also ich gehe nicht
sehr.
in ein Verkaufsgespräch rein und weiß, wie viele Mitarbeitende das Unternehmen hat und rechne mir dann währenddessen schon aus, so dass es sich für mich rentieren könnte. Und rechne mir dann am besten von meinem Performance-Anteil vom Gehalt noch runter, was es dann am Ende vom Monat bedeutet. Also das ist komplett utopisch, weil man das sowieso nicht planen kann, weil jeder natürlich selber entscheidet, was er kauft, Gastrobeispiel, jeder entscheidet selber, was er isst und wie teuer das ist, ne? Und das ist halt genau das, halt genau die Sache. Und ob er eine Vorspeise isst oder nicht, ne? Also das ist so ein bisschen die.
Ja, wobei, das finde ich echt arm. Also, ich verstehe Gäste nicht, die gehen durch die Tür und sagen, oh, ich habe so einen Hunger, und dann nach der Vorspeise, oh, ich bin satt,
Eigentlich
ich glaube.
wollte ich jetzt
Ja, wo ist er? Weißt du, das geht jetzt auch
mehr.
nicht. Dann lass dir was einpacken oder so.
Ja.
Wenn wir die Fähigkeiten, die du mitgebracht hast, ne, ich glaube, das Hotel, das sage ich hier an alle, jeder, der irgendwas mit Kunden, Vertrieb, Kundenbetreuung, Einkauf, überall da, wo wirklich die menschliche Beziehung wichtig ist über den Erfolg und Misserfolg des Jobs, dem würde ich empfehlen, sucht wirklich Leute, die Hotellerie- und Gastronomie-Erfahrung haben. Da stehe ich dahinter, habe ich schon oft genug drüber geschrieben und auch drüber gesprochen. Was sind so Fähigkeiten, die du neu lernen musstest? Oder neu entwickeln musstest, wo du nicht wusstest, dass du sie brauchen wirst. Gab es da was?
Ja, definitiv ein ganz großer Punkt, der mich wirklich verwundert hat. Fast schon, ich war überrascht, dass es sowas überhaupt gibt. Eine Feedback-Kultur oder eine offene Feedback-Kultur. Weil mein Manager damals im Hotel oder in der Gastronomie hätte niemals gefragt, habe ich das jetzt gut gemacht? Oder was hättest du besser gemacht zum
Die
Beispiel?
Führungskraft fragt dich nach Feedback.
Genau, also das war bei Personio dann so. Also ich musste Feedback-Kultur oder konstruktives Feedback geben. Und auch lernen, das so, sag ich mal, in einem durch die Blume Ton zu empfangen, musste ich lernen. Weil ich, ja, wenn du halt, keine Ahnung, irgendwie was runtergeworfen hast, was soll die Scheiße? Oder mach das weg. Und nicht so, ja, beim nächsten Mal hältst du vielleicht das Tablett aufrecht, wenn du in die Knie gehst oder so. Weißt du, wie ich meine? Also so ein bisschen dieses Feedback geben, Feedback zu bekommen, kannte ich nicht.
Okay.
Dementsprechend, das war so was, wo ich mir gedacht habe, gut, meine Verbesserungsvorschläge, vielleicht meine Ideen kann ich vorbringen. Und das war was, wo ich wirklich dann eben auch natürlich erstmal lernen musste, wie ich das Ganze verpacke, auch kommunikativ, dass es dann eben schmackhaft für die anderen rüberkommt. Also ich glaube, re am Reden hat es nicht gescheitert oder an der Kommunikationsgabe, aber dann doch, wie man vielleicht mit vereinzelten Leuten intern und extern spricht, dass die eben auch glauben, was man machen möchte oder was man vorhat.
Ah, okay, verstehe. Ja, tatsächlich, ja, gut, du hast halt einfach Prozesse vorgegeben, ne, im Hotel.
Ja, das war
Ne, Frühstücksbuffet,
Kuh da, ja,
genau,
und
ne? Danach kommt Mittagessen, danach muss das gemacht werden, dann kommt Abendessen und so weiter. Da ist halt nicht so viel Spielraum. Und klar, in der Privatwirtschaft ist es natürlich einfacher, da kannst du natürlich gewisse Sachen ändern. Ja,
das stimmt, ja.
find ich tatsächlich. Ja, wäre ich nicht drauf gekommen. Was
Also
ja.
das war so ein kompletter Überraschungsmoment. So, meine Meinung soll gehört werden. So, ich dachte, ich bin hier zum Kaltakquise machen und quasi Scheuklappen auf und das, aber die anderen wollten wissen, wie ich das mache. Und ich wollte auch wissen, wie das die anderen machen. Ich habe halt zugehört, habe mich dann teilweise halt zwar getraut zu fragen, aber nicht, ob ich mich mal daneben hinsetzen kann. Und irgendwann, wie gesagt, du lernst ja dann deinen Job auch, kommen dann neue Leute zu dir und fragen, wie du sowas machst. Also das war wirklich ein Neuland für mich.
Ja, verstanden. Ja. Find ich echt ganz interessant. Also in der freien Wirtschaft hast du natürlich auch genauso den Umgang mit Fehlern, ne? Also
ja.
Wenn dir die Gabel runterfällt im Hotel, schimpft jetzt auch keiner, ne? Aber passiert das halt regelmäßig und immer wieder, dann wird man wahrscheinlich miteinander sprechen. Da gibt es aber in der Privatwirtschaft gibt's halt Unternehmen, die dann sagen, okay, wenn ein Fehler gemacht ist, ist ein Fehler gemacht, und dann bei anderen Köpfen rollen die Köpfe. Hat, glaube ich, dann auch immer was mit den Leuten zu. Aber ich glaube, diese Community von Hotel- und Gastroleuten, die ist schon ganz anders. Und
ja.
Auch Hotelmanager. Also ich habe mittlerweile ein paar kennengelernt. Ich will die Verantwortung von einer Neueröffnung will ich echt nicht haben. Also das ist ja, Koordination.
20 Stunden am Tag drin.
Ja, das ist eine Logistik und eine Koordination. Die denken ja wirklich an alles. Und wenn es so ein Putzeimer ist. Und der ist auch in alles eingebunden, der Hotelmanager.
Ja, weil es halt blöd aussieht, wenn der Putzeimer im Gang stehen bleibt, ne? Oder wenn er nicht aufgeräumt ist.
Und der weiß alles. Das ist, ja. Wo ich da sage, so kein Mensch braucht diese ganzen Infos. Es ist in der Wirtschaft tatsächlich ein bisschen angenehmer. Können wir uns darauf einigen, mit Blick auf die Uhr, dass Hotellerie eine gute Ausbildung ist? Ich glaube, da sind wir uns einig.
Definitiv.
Ist eine gute Schule. Was ist so deine drei wichtigsten Tipps, die du von früher gelernt hast, die du heute jedem mitgeben kannst, sagen wir mal, im Umgang mit Kunden? Da bist du halt einfach allen anderen einige Nasenlängen voraus.
Wertschätzung, Respekt und Hartnäckigkeit vielleicht sogar ein bisschen. Durchhaltevermögen, Hartnäckigkeit.
Erzähl, führ das mal aus, Hartnäckigkeit, in welcher Form?
Hartnäckigkeit nicht, dass du, also so, dass du jemanden nicht nervst damit, aber jemanden dann doch, sag ich mal, dich mit dem ersten Nein nicht zufrieden gibst, sag ich mal so. Also auch wenn der Kunde damals im Hotel nach einem Upgrade gefragt hat oder sowas, musstest du dann irgendwie Nein sagen. Wenn der dreimal nachgefragt hast, hast du dann doch geschaut, was man möglich machen kann. Sowas in die Richtung. Wertschätzung tatsächlich, Wertschätzung deiner Arbeit, Wertschätzung deines Jobs und Wertschätzung anderen Leuten gegenüber. Und dann das erste war, gerade nochmal, jetzt habe ich es von hinten drauf gemacht.
Respekt.
Genau, und Respekt. Also wie gesagt, verstell dich nicht, sei respektvoll oder zeig einen respektvollen Umgang allen Leuten gegenüber, egal nach Herkunft, Image oder Kontostand.
Sehr gut. Das können wir so, glaube ich, als gutes Abschlusswort stehen lassen. Das mit der Hartnäckigkeit, das muss ich mir merken. Für mein nächstes Upgrade. Und, ja, top, tatsächlich in München besser mit den Upgrades als in der einen oder anderen Großstadt in Deutschland. Die gucken mich dann verwundert an, dass du überhaupt danach fragst. Weil im Bankenviertel fragt man einfach nicht danach. Man wirft es sich, aber
pack halt einfach mal. So, du hast heute viel Arbeit. Wie schaut's aus? Ich habe zwar nur das bezahlt. Sag deine Bereitschaft, gerne mehr zu zahlen. Meinst du, deine Rezeption verdient was dran? Nee, also dementsprechend, dem kann das egal sein.
Ja, ich bin da, glaube ich, hartnäckig. Noch nicht hartnäckig genug, aber ich werde das mal probieren. Mein Lieber, vielen, vielen Dank. Ich glaube,
danke dir.
Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass tatsächlich wir diese Rolle verkennen, welche Fähigkeiten wir wo entwickeln. Und glaube ich, ganz, ganz wichtig auch für die Menschen, auch so ein bisschen perspektivisch zu zeigen, welche Fähigkeiten sie vielleicht heute haben, von denen sie noch gar nicht wissen, dass sie das in Zukunft woanders vielleicht gebrauchen können. Und Vertriebsleute, wir wollen das ja gar nicht so im Vertrieb machen, aber Vertriebler haben halt viele Sachen gemeinsam, ne? Und ich glaube, diese Fähigkeiten kann man woanders schon unter Beweis stellen. Das ist so ein Werdegang, wie du den hast. Den können heute immer noch junge Leute nachmachen. Und hat sich ja definitiv und offensichtlich auch gelohnt, relativ früh einen Job anzunehmen und auszuführen, der vielleicht gar nicht so fancy ist in den Augen anderer, damit man halt später halt ein relativ einfaches Leben hat. Also ich sehe dich halt nie gestresst. Mag es wahrscheinlich auch so Tage geben, aber prinzipiell weißt du, wie du damit umgehst. Du kannst dich selbst regulieren, du hast deine Kunden im Griff. So gibt schlimmere oder unangenehmere Wege, um sein Leben im Griff zu haben. Danke dir, dass du da warst. Ich mache den Raum zu. Nachdem du noch das letzte Wort gesagt hast, an der Stelle verabschiede ich mich von jedem Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für alle, die den Simon Hofmann nicht kennen, folgt ihm bitte bei LinkedIn. Unglaublich cooler Typ, sehr natürlich. Und er kann euch dann vielleicht mal im Privaten verraten, welcher Fußballer gar nicht so nett ist, von dem man das gar nicht vermuten würde.
Genau.
Ja, das verraten wir hier nicht. Simon, das letzte Wort ist deins und dann machen wir hier zu. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören. Ich hoffe, da waren Erkenntnisse dabei, die bereichernd waren. Vielen Dank an dich, Holger, dass ich wieder mitmachen durfte. Und ja, wer Fragen hat, sehr, sehr gerne über die sozialen Medien.